This party, the Freedom and Respect Party, the TISA in Hungarian, is much more than me. It's much more than 1,500 TISA islands, much more than our volunteers. It's rather a movement, the movement of the vast majority of the Hungarian people against corruption, lies, propaganda, autocracy. So the vast majority of the Hungarian people want to have a new Hungary.
So klang Peter Magyar, der zukünftige Premierminister von Ungarn, noch vor einem Jahr. Da war das südosteuropäische Land aber vor allem für einen anderen Mann bekannt, Viktor Orbán. Er hatte die Regierung von Ungarn die letzten 16 Jahre in der Hand und dabei immer wieder die Opposition besiegt. Aber jetzt haben die UngarInnen tatsächlich für ein neues Ungarn gestimmt. Dieses neue Ungarn, das ist vor allem der Mann, den ihr gerade gehört habt, Peter Magyar. Seine Partei TISA hat die Parlamentswahlen vom 12. April mit großer Mehrheit gewonnen. Und das bei einer historisch hohen Wahlbeteiligung von 80%. Aber wieso ist die Wahl in Ungarn so wichtig, dass wir eine ganze Folge der Fußnoten dazu machen? Magyars Sieg bedeutet vor allem eins: das Ende von Viktor Orbán. Der war wie gesagt seit 2010 im Amt. Und unter ihm bewegte sich Ungarn immer mehr in Richtung einer Autokratie. Er veränderte das Wahlrecht, besetzte wichtige Positionen in Justiz, Wirtschaft und den Medien mit LoyalistInnen und FreundInnen und wetterte gegen MigrantInnen, die Europäische Union und die LGBTQIA-Community. Orbán selbst nannte sein System illiberale Demokratie und inspirierte damit rechte, autokratische und populistische PolitikerInnen weltweit. Unter anderem Italiens Ministerpräsidentin Meloni, Russlands Präsident Putin und US-Präsident Donald Trump waren unter seinen BefürworterInnen und NachahmerInnen. US-Vizepräsident Vance war vor der Wahl sogar noch in Ungarn, um Orbán zu unterstützen. Und trotzdem hat Magyar gegen dieses System gewonnen. Wie ist es also dazu gekommen? Wer ist überhaupt Peter Magyar? Und was bedeutet der Machtwechsel für Ungarn, Deutschland und Europa? Das und mehr erfahrt ihr in dieser Folge der Fußnoten.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
In Viktor Orbáns Regierung haben sich in der Vergangenheit immer mehr Schwächen gezeigt. Womit genau die ungarischen BürgerInnen unzufrieden waren, weiß Gábor Győri. Er ist Senior Analyst bei Policy Solutions, einem progressiven Think Tank aus Budapest, und verfolgt die ungarische Politik schon seit über 20 Jahren.
Wir bei Policy Solutions machen oft Umfragen dazu, was die Menschen über die öffentlichen Dienstleistungen denken. Das wird schon seit Jahren sehr kritisch gesehen. Das war auch schon 2022 so, aber die Zahl ist immer noch gestiegen. Also was vor allem was Gesundheit, Bildung und Infrastruktur angeht, waren die Menschen extrem kritisch.
Lehrkräfte in Ungarn gehören zu den am schlechtesten bezahlten in der ganzen EU. Gleichzeitig wurde im Sommer 2023 von der Regierung ein Gesetz verabschiedet, das ihren Status als Angestellte im öffentlichen Dienst aufhebt. Dadurch wurde die zulässige Wochenarbeitszeit erhöht. Außerdem ermöglicht es die Versetzung von Lehrkräften an Schulen mit LehrerInnenmangel. Von vielen wurden diese Gesetze als Rachegesetz bezeichnet. Rache für die anhaltende Kritik von Lehrkräften, Eltern und SchülerInnen, dass es immer weniger zugelassene Schulbücher gibt. Oder dass die Lehrpläne mit immer mehr Faktenwissen gefüllt werden, statt SchülerInnen zu kritischem Denken anzuregen. Auch die Universitäten sind davon nicht verschont geblieben. Mehr dazu erzählt uns Ellen Boos. Sie ist Professorin für vergleichende Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Ost- und Mitteleuropa in der EU an der Andrassy-Universität in Budapest. In den letzten Jahren hat sie sich besonders mit dem Umbau des politischen Systems in Ungarn beschäftigt.
Also in Ungarn hat so auch ein Modellwechsel der staatlichen Universitäten stattgefunden. Die sind pseudo-privatisiert worden. Und diese Universitäten, das ist ein großer Teil der Universitäten, sind im Moment ausgeschlossen.
Sie meint damit, dass viele Universitäten vom Erasmus-Plus-Programm ausgeschlossen sind. Diese wurden nämlich in die Trägerschaft von Stiftungen öffentlichen Interesses überführt. Die StiftungsrätInnen, die jetzt in den Gremien der Universitäten sitzen, sind oft enge Fidesz-Vertraute. So wurde Judith Wager Vorsitzende des Stiftungsrats, der die Universität Miskolc betreibt. Sie war damals Justizministerin des Landes. StiftungsrätInnen wie sie werden nicht gewählt, sondern von der Regierung eingesetzt. Sie sind nicht an Legislaturperioden gebunden und haben damit sehr lange Mandate. Außerdem treffen sie Personal- und Haushaltsentscheidungen und beeinflussen die strategische Ausrichtung der Universitäten. Und das alles, ohne von einer unabhängigen Stelle kontrolliert zu werden. Damit entsprachen die Universitäten nicht mehr den EU-Anforderungen an Transparenz oder öffentlicher Kontrolle, um am Erasmus-Plus-Programm teilzunehmen. Ausländische Studierende können nun also nicht mehr über das Programm Auslandssemester an bestimmten ungarischen Universitäten machen. Grundsätzlich wurde in den letzten Jahren das Geld sehr gezielt verteilt, besonders an Stellen, die politisch der Regierung nahestehen. So hat das Matthias-Corvinus-Kollegium, eine private Bildungseinrichtung, die von Viktor Orban gefördert wird, im Jahr 2020 etwa 1,4 Milliarden Euro erhalten. Das entspricht in etwa dem Jahresbudget aller universitären Einrichtungen in Ungarn. Die Autonomie und Forschung der Universitäten wurde also immer mehr eingeschränkt. Im Jahr 2018 wurde zum Beispiel das Studienfach Gender Studies verboten. Vizepremier Scholt Chemien sagte damals, niemand würde Gender-Ideologen einstellen. Auch das Gesundheitssystem ist in einem schlechten Zustand. Mittlerweile gibt es nicht mal mehr ein eigenständiges Gesundheitsministerium. Es ist seit 2022 dem Innenministerium unterstellt. Ungarn gab 2023 nur gut 6% seines Bruttoinlandsprodukts für das Gesundheitswesen aus und liegt damit weit unter dem EU-Durchschnitt von 10%. Das zeigt sich deutlich in der Versorgung. Zum Teil fehlt es in öffentlichen Krankenhäusern an grundlegendsten Dingen, wie Toilettenpapier oder Seife. PatientInnen müssen lange auf Termine warten und wegen veralteter Technik fallen Eingriffe aus. Außerdem wird der Kontakt zur Presse streng reguliert. Er wurde an ein staatliches Genehmigungsverfahren gebunden. Den wichtigsten Punkt sieht Gábor György jedoch in der Wirtschaftspolitik.
Die wirtschaftliche Lage war wirklich war ein wichtiger Kernpunkt und das war ausschlaggebend für sehr viele Wähler. Wir haben schon seit Jahren kein Wachstum und die Inflation war in Ungarn sehr hoch. Wir hatten am Höchstpunkt 25% Inflation, das war damals doppelt so hoch wie der Durchschnitt der EU, der Euro-Länder und die höchste Zahl in der EU. Und das ist zwar stark gesunken seit der 25%-Marke, aber immer noch zu hoch. Und verknüpft mit dem Mangel an Wirtschaftswachstum stagnieren die Löhne und zum Teil fallen auch die Reallöhne für viele Menschen.
Ungarn ist bei der Energieversorgung stark von Russland abhängig und wurde deshalb durch den Angriff auf die Ukraine wirtschaftlich hart getroffen. Besonders deutlich sind die Lebensmittel- und Wohnpreise angestiegen. Gleichzeitig ist die Wirtschaft 2023 um 0,8% geschrumpft. Grund dafür waren unter anderem fehlende Investitionen sowie eingeschränkter Wettbewerb. Außerdem sind die Lohnunterschiede sehr hoch und die Aufstiegschancen gering. Der Wirtschaftsbericht der OECD von 2024 hat gezeigt, dass von staatlichen Leistungen besonders Gutverdienende profitieren. Erschwerend kam die Blockade von über 18 Milliarden Euro aus EU-Mitteln hinzu. Dieses Geld fiel wiederum für dringend notwendige Investitionen. Im Zuge dessen ist noch ein Punkt immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten: die Korruption. Während die Menschen in Ungarn immer mehr aushalten mussten, haben ein paar wenige extrem von Orbáns Regierungsstil profitiert. Seit 2010 sind rund 28 Milliarden Euro an öffentlichen Aufträgen an Freunde und Familie von ihm geflossen. So wird das Vermögen von Lőrinc Mészáros, einem Jugendfreund von Orbán, von Forbes mittlerweile auf 5,2 Milliarden US-Dollar geschätzt. 2010 war er noch ein bankrotter Gasinstallateur. Dass so etwas sehr wahrscheinlich mit Vetternwirtschaft zusammenhängt, war auch vielen Menschen in Ungarn klar. Trotzdem wurde die Fidesz-Partei 2022 mit einer Zweidrittelmehrheit wiedergewählt. Gábor György hat dafür folgende Erklärung.
Korruption an sich war leider nie ausschlaggebend bei der Wahl. Aber lange Jahre war es so, dass viele Menschen, die Fidesz gewählt haben, wussten auch, dass es Korruption gab. Aber es gab eben diese Argumente, dass es der Wirtschaft gut ging, dass Fidesz uns vor vielen Problemen bewahrt, wie die Zuwanderung und den Krieg. Und da könnte man die Korruption praktisch in Kauf nehmen zu diesem Preis. Aber ich glaube, wenn die Dinge nicht mehr gut laufen, dann wird den Menschen auch eher bewusst, welchen Preis die Korruption hat und welche Rolle vielleicht die Korruption darin spielt, dass es der Wirtschaft nicht gut geht.
Und das ist bei dieser Wahl definitiv passiert. Die Wahlbeteiligung war extrem hoch, fast 80%. Es waren sehr viele junge Menschen wählen, aber auch viele Menschen, die bisher nicht gewählt haben. Und viele von ihnen haben ihre Stimme der TISA-Partei gegeben. TISA bedeutet Rechts- und Freiheitspartei. An der Spitze dieser Partei steht ein ganz bestimmter Mann, Péter Mujor. Die politische Bühne hat er eigentlich erst vor 2 Jahren betreten. Damals gab es einen großen Justizskandal im Land. Im Februar 2024 wurde bekannt, dass die damalige Staatspräsidentin Katalin Novak einen Mann begnadigt hatte. Er wurde wegen der Vertuschung von sexuellem Missbrauch in einem Kinderheim verurteilt. Das löste eine landesweite Welle der Empörung aus. Fidesz hatte nämlich in den Jahren zuvor den Kinderschutz zu einem zentralen Punkt gemacht. Umso größer war natürlich die Empörung, dass diese Partei selbst Sexualstraftäter schützt. In dem Zug trat auch Péter Mujors Ex-Frau zurück. Judith Wager war damals Justizministerin und hatte die Begnadigung unterzeichnet. Das ist übrigens die Frau, die zwischenzeitlich den Stiftungsrat der Universität Miskolc geleitet hat. Zu diesem Zeitpunkt tritt Péter Mujor erstmals öffentlich auf, wie Gábor György weiß.
Ursprünglich hat er gesagt, er hatte keine politischen Absichten. Er wollte nur, dass jemand, der Fidesz gut von innen kennt, auch mal diese Kritik formulieren kann und sagen, was läuft eigentlich hier falsch.
Dieses Interview, in dem er unter anderem Machtmissbrauch, Propaganda und die Bereicherung durch die aktuelle Regierung kritisiert, wurde von mehreren Millionen Menschen gesehen. Besonders überzeugt hat er auch durch seinen eigenen politischen Hintergrund. Eigentlich war Muyor nämlich selbst Mitglied bei Fidesz. Er hat sich zu Beginn auch noch stark mit der politischen Ausrichtung der Partei identifiziert. Deshalb wurde er in der Öffentlichkeit als jemand wahrgenommen, der das System von innen kennt. Eine Art Whistleblower quasi, jemand, der sich das Recht verdient hat, diese Partei zu kritisieren. Für Ungarn war er auch schon einige Zeit im EU-Parlament, fiel aber dort schon durch seine Eigensinnigkeit auf. Vermutlich deshalb war es für ihn auch schwierig, in der Fidesz-Partei weiter aufzusteigen. Wichtig ist laut Ellen Boos auch ein weiterer Aspekt.
Auf jeden Fall ein konservativer Mensch, der ist in eine konservative bürgerliche Juristenfamilie hineingeboren worden. Und sein Patenonkel war der erste Justizminister nach der demokratischen Wende in der Regierung Antal und war auch 5 Jahre Staatspräsident. Und das waren auch zwei konservative Politiker, die aber wirklich für so einen demokratischen Konservativismus standen, die wirklich auch so diese Rolle von konservativen Staatsmännern oder Persönlichkeiten gespielt haben. Und das hat ihn sehr, sehr geprägt. Ja. Und von daher war ja auch so ein Schlüssel zu seinem Erfolg, dass er eben genau aus diesem Spektrum kam, weil viele Ungarn sind konservativ eingestellt.
Seine ersten politischen Erfolge feierte Muyor dann bei der Europawahl im April. Nachdem er die zuvor unbekannte Tisza-Partei übernommen hatte, bekam er dort bereits 30% der Stimmen. Auch Demonstrationen, die er veranstaltet hat, besuchten zum Teil über 100.000 Menschen. Er hat es also in sehr kurzer Zeit geschafft, eine große Oppositionsbasis aufzubauen. Das liegt aber nicht nur an seiner konservativen Herkunft. Während Orbán seinen Wahlkampf vor allem damit füllte, den Menschen Angst zu machen, ist Muyor durch das ganze Land gereist. Er hat Leute getroffen, Spenden für Krankenhäuser gesammelt und sich mit den Menschen unterhalten. Zentral für seinen Wahlkampf waren die sogenannten Tisza-Inseln. Das waren kleine Gruppen aus Freiwilligen, die sich im ganzen Land gefunden haben. Unter anderem haben sie Veranstaltungen organisiert oder neue UnterstützerInnen gewonnen. Außerdem richten sich Muyors Wahlversprechen nicht nur an ein konservatives Publikum.
Es gab wirklich Versprechen, die sind durchaus progressiv. Es soll eine Vermögensteuer kommen, die es in Europa in sehr wenigen Ländern gibt und dann wirklich ein zentrales linkes Versprechen ist. Es soll auch sehr viel mehr in Bildung und Gesundheit investiert werden.
Das sind nur einige seiner Reformvorsätze. Ganz oben auf seiner Liste steht zum Beispiel, die eingefrorenen Fördergelder der EU endlich zu bekommen. Daran gekoppelt ist ein Umbau des Rechtsstaats. Die Justiz soll wieder unabhängig werden und er möchte das System der Checks and Balances, also die externe Kontrolle, wieder zulassen. Auch die Universitäten sollen wieder unabhängig werden, genauso wie die Medien. Die staatlichen Rundfunkanstalten möchte Muyor so lange suspendieren, bis eine unabhängige und objektive Berichterstattung möglich ist. Ein weiterer Punkt, den Ellen Boos positiv sieht, ist Muyors Plan, die Macht von einzelnen Personen zu limitieren.
Ich möchte als einer deiner wichtigen Reformen einführen, dass in Ungarn ein Ministerpräsident nur noch 2 Amtsperioden im Amt sein kann. Die Verfassung soll entsprechend geändert werden.
Gleichzeitig will er gegen Korruption vorgehen und Ämter neu besetzen. Das dürfte vor allem solche treffen, die aktuell noch von Vertrauten Orbáns geführt werden. Ein sehr großer Punkt ist auch die Stabilisierung der Wirtschaft. Die Lebenserhaltungskosten sollen sinken und die Löhne steigen. Außerdem möchte er die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas beenden. In dem 243 Seiten langen Programm seiner Tisza-Partei wird konkret das Jahr 2035 als Deadline genannt. Grundsätzlich will Muyor Ungarn wieder näher an die EU bringen. Das sieht auch Ellen Boos so.
Peter Modja verspricht Ungarn wieder zu einem konstruktiven und vertrauensvollen Partner in der EU und in der NATO zu machen. Er betont immer, der Platz Ungarns ist in Europa. Er sagt immer, er war immer in Europa, er ist in Europa und wird auch immer in Europa sein. Er verspricht konstruktive Beziehungen. Das ist sicher auch deshalb wichtig, weil es natürlich auch bei ihm Politikbereiche gibt, wo es Konflikte geben wird. Das ist vor allem der Bereich Migration. Aber auch da wird er sich anders verhalten. Und er ist vor allen Dingen darauf bedacht, auch diese Blockade- und Veto-Politik, die eben Orbán ja in den letzten Jahren in der EU geleistet hat oder gezeigt hat, aufzugeben.
Und man sieht also in seinem Programm schon, dass für die meisten WählerInnen etwas dabei ist. Es gibt eher linke Versprechen, aber auch klassisch konservative. Peter Muyor achtet dabei besonders darauf, heikle Themen eher zu umschiffen. Als zum Beispiel letztes Jahr in Budapest eine riesige Pride-Parade mit mehreren hunderttausend Menschen stattfand, hat er sich öffentlich nicht direkt dazu geäußert. Genau das wird ihm auch immer wieder vorgeworfen. Statt sich zu solchen Themen klar zu positionieren, vermeidet Mujor Themen, die in der ungarischen Gesellschaft stark spalten. Kritik gibt es auch für manche Vorhaben von ihm. Sein Plan, die staatlichen Medienanstalten erstmal zu schließen, stößt nicht nur auf Zustimmung. Es gibt die Befürchtung, Mujor würde diese Zeit nutzen, um selbst auch eine gewisse Richtung in der Medienlandschaft vorzugeben. Auch in Bezug auf die Energieversorgung, die ja stark von Russland abhängt, bleibt er eher vage. Er möchte zwar diversifizieren, aber er teilt dem Öl und Gas aus Russland vorerst keine klare Absage. Auch seine Einstellung zur Migration ist ein weiterer Streitpunkt.
Also er ist dafür, dass dieser Grenzzaun an der Südgrenze zu Ungarn aufrechterhalten bleibt. Er ist gegen den Migrationspakt der EU. Also das ist gar keine Frage.
Dieser beinhaltet zum Beispiel die verpflichtende Umverteilung von Asylsuchenden in der ganzen EU. Mujor möchte sich auch nicht von Brüssel sagen lassen, wie er seine Migrationspolitik gestalten soll. Es lässt sich kaum leugnen, dass er und Viktor Orban inhaltliche Überschneidungen in ihrem Programm haben. Außerdem hat er auch lange für Fidesz gearbeitet und betont von sich immer wieder, konservativ zu sein. Dazu meint Ellen Boos jedoch:
Das heißt ja nicht, dass er auf die gleiche Art und Weise vertritt oder auch das auf die gleiche Art und Weise durchzusetzen versucht, wie das Viktor Orban gemacht hat.
Und vielleicht ist auch hier genau der springende Punkt. Fidesz selbst hat sich lange als konservativ beschrieben, obwohl ihre Politik weit darüber hinausging. Orban hat das Land sehr autokratisch regiert, die Fidesz-Partei und ihre Mitglieder haben sich immer wieder rechtspopulistisch geäußert. Auch in anderen Ländern ist es nicht ungewöhnlich, dass sich deutlich rechte Parteien als konservativ bezeichnen. Hier in Deutschland ist das beste Beispiel die AfD. Der Bundesverband wird vom Verfassungsschutz beobachtet, gleichzeitig bezeichnen sie sich als Konservative. Viele Menschen können sich deshalb nicht wirklich vorstellen, was Mujor mit seinem Konservatismus meint. Dieser zeichnet sich zum Beispiel oft durch einen Bezug zur Religion aus. Schon sein Wahlspruch, "Fürchtet euch nicht", ein Bibelvers, zeigt deutlich, dass er sich auf das Christentum bezieht. Er ist auch in einer katholischen Familie aufgewachsen. Und auch sonst haben viele seiner Wahlversprechen einen Bezug zu dem, was man klassisch als Konservatismus bezeichnen könnte. So möchte er die Familie schützen. Er will eine unabhängige Justiz und Gewaltenteilung. Das gilt als eine konservative Idee. Grundsätzlich ist Konservatismus etwas, das bewahren möchte, wie die Unabhängigkeit der Universitäten. Oder stabilisieren, sowie das Gesundheitssystem. Oder sichern, zum Beispiel den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das bedeutet nicht, dass konservative Politik nicht hart sein kann. Aber sie versucht nicht, die Gesellschaft gegeneinander aufzubringen. Sie ist nicht korrupt und baut den Rechtsstaat nicht so um, dass sie selbst möglichst viel Macht bekommt. Sie ist nicht das, was die Fidesz-Regierung gemacht hat. Trotzdem werfen ihm KritikerInnen vor, ein Orban ohne Orban zu sein. Aber Ellen Boos findet, Mujor als Orban ohne Orban zu beschreiben, wäre zu kurz gefasst.
Also ich würde sagen, man liegt völlig falsch, wenn man sagt, das ist jetzt ein Orban-Light, das habe ich auch schon gehört, oder er ist einfach nur ein Orban ohne Korruption. Ich glaube, damit wird man ihm nicht gerecht.
Wo er sich zuletzt sehr deutlich anders ausgedrückt hat als Orban, war der Konflikt in der Ukraine. Bei der internationalen Pressekonferenz, die er kurz nach seinem Wahlsieg gegeben hat, hat er seine Solidarität mit dem Land klargemacht. Konkret hat er gesagt, jeder wisse, dass die Ukraine das Opfer sei und niemand könne von der Ukraine verlangen, dass sie Gebiete abtritt. Außerdem möchte er die EU-Hilfen für die Ukraine nicht mehr blockieren. Wichtig ist auch noch ein weiterer Punkt, den Ellen Boos besonders betont.
Ein pluralistisches Ungarn. Er hat es auch in seiner Siegesrede und auch vorher in den Reden immer wieder gesagt, alle sind Ungarn, egal was man politisch denkt, egal was man glaubt, egal was man liebt, alle haben ihren Platz in diesem Land.
Das war bei Viktor Orban ganz anders. Er hat das Land immer wieder gespalten, indem er ganz klar gemacht hat, wer für ihn Teil der ungarischen Nation ist und wer nicht. Nichtsdestotrotz sollte man Mujor nicht sofort als den Retter der Nation sehen. Das sieht auch Gábor Győri so.
Unabhängig davon, was man über Peter Mojda denkt, ob man ihn jetzt für den Retter hält oder für den zweiten Orban. Ich glaube, es ist auf jeden Fall die Pflicht eines jeden Demokraten, kritisch zu sein und das, was die Regierung macht, kritisch zu beurteilen.
Peter Mujor ist erst seit kurzem wirklich in der Politik unterwegs und trotz der vielen Wahlversprechen kann niemand genau sagen, was er umsetzen wird. Er wurde zwar mit einer überragenden Mehrheit gewählt, aber auch von Menschen mit zum Teil sehr verschiedenen Wünschen. Auch Gábor Győri äußert sich dazu.
Sehr vielen sehr konservativen Menschen gewählt und er wurde auch von sehr vielen Linken gewählt. Also wenn es eine linke Politik wird, dann werden offensichtlich die Rechten enttäuscht sein. Wenn es eine rechte Politik gibt, dann werden die Linken enttäuscht sein. Wenn es dann so einen Kompromisse gibt, dann werden alle enttäuscht sein.
Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass die anfängliche Euphorie bei einigen WählerInnen verfliegt. Schließlich sind die Erwartungen an Mayor und seine Partei groß. Erfüllt er sie nicht, kann es sein, dass die BürgerInnen noch frustrierter sind. Und dann wählen sie beim nächsten Mal vielleicht wieder aus Protest gegen die aktuelle Regierung. Ein weiterer Punkt, den man nicht vergessen darf, ist die Macht, die die TISA-Partei jetzt hat. Mit ihrer Mehrheit kann sie genauso unabhängig regieren wie Orban und seine Fidesz-Partei. Mit der Zweidrittelmehrheit kann die Regierung Verfassungsartikel abschaffen oder neu ordnen und parlamentarische Verfahren beschleunigen. Außerdem kann sie Kardinalgesetze ändern. Sie betreffen viele Bereiche des alltäglichen Lebens, zum Beispiel das Wahlrecht, das Familienrecht oder Mediengesetze. Und es ist möglich, bestimmte Ämter neu zu besetzen. Hier ist für Gábor György ein entscheidender Punkt in der Umsetzung.
Meine Hoffnung ist eben, dass das Versprechen gibt es, oder die, das hat der Péter Magyar ganz klar gesagt, er wird die Personen, die von Fidesz eingesetzt wurden, die eigentlich unabhängig sein sollten, wie der Generalstaatsanwalt in Ungarn, wie der Präsident des Rechnungshofes, wie die Medienbehörde und so weiter, also all diese Behörden, die von der Regierung unabhängig agieren müssten, aber eigentlich jetzt als erweiterter Arm von Fidesz funktionierten. Er hat gesagt, er würde die Führung all dieser Institutionen ablösen. Und dann ist meine Hoffnung eben als Analyst, dass da jetzt nicht Figuren hinkommen, die TISA gegenüber loyal sind, sondern dass da wirklich unabhängige Figuren hinkommen.
Es gibt also einige Punkte, die man durchaus im Hinterkopf behalten muss. Trotzdem ist der Wahlsieg von Péter Mayor ein klares Signal in einer Zeit, in der immer mehr Regierungen in Europa sich nach rechts bewegen. Es zeigt, dass politischer Wandel auch möglich ist, wenn ein Staat bereits so sehr umgebaut ist, dass es im ersten Moment unmöglich erscheint, einen neuen politischen Kurs einzuschlagen. Dass man nicht die Unterstützung bestimmter Institutionen wie den staatlichen Medien braucht, um Menschen zu erreichen. Und dass man nicht alle Menschen zu 100% überzeugen muss, um ihre Unterstützung zu bekommen. Ob das jetzt an seinem klassischen Konservatismus liegt, ist schwierig zu sagen. Vielleicht ist er ja auch kein klassischer Konservativer. Es gibt nämlich viele Punkte, die er nicht auf die klassische Art gemacht hat. Er will die Vermögenssteuer, er möchte oligarchisch angeeignetes Geld zurückholen und er will ein Ministerium für Umweltschutz gründen. Vielleicht ist genau das sein Erfolgsgeheimnis. Er hat zwar dieses konservative Fundament, gleichzeitig aber auch progressive Vorhaben und zeichnet ein modernes Bild von Ungarn als Teil von Europa. Natürlich ist dieses Ereignis auch nur bedingt übertragbar. In Ungarn waren viele Menschen schon bei der letzten Wahl unzufrieden mit der Regierung und haben nicht Fidesz gewählt. Es gibt ganz verschiedene Gründe, wieso viele von diesen Menschen jetzt für Mayor gestimmt haben. Er hat es aber geschafft, dass er von Gruppen gewählt wurde, die sonst immer für verschiedene OppositionspolitikerInnen gestimmt haben. Jetzt kann man nur noch hoffen, dass er seine Versprechen auch hält. Und, wie Gábor György meint,
aber man kann nicht all diese Menschen mit inhaltlich glücklich machen, das ist keine Frage. Und ich glaube, ich weiß nicht, wer enttäuscht sein wird. Wahrscheinlich alle ein bisschen, hoffentlich nicht alle sehr.
Damit sind wir am Ende dieser Folge der Fußnoten angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und bewertet diesen Podcast. Alle weiteren Details zur Folge findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Für Recherche und Interviews war in dieser Folge Regina Stehr zuständig. Schnitt Benjamin Puchtinger-Regas. Postproduktion und Sendeleitung Sarah Erhardt. Und moderiert habe ich, Philipp von Braun.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.